Hallo, Johannes Bertou hier. Im Radio-Feature geht es heute um Döner-Kebab. Wir bringen eine Feature-Version des Podcasts Döner-Papers. Aydin Doğan will herausfinden, wer das Döner-Logo gezeichnet hat. Döner bekommt man ja in einer Papiertüte mit so einem Koch am Dönerspieß drauf. Sehr viele Menschen kennen das Logo, es gibt sogar T-Shirts davon, aber keiner weiß, wer es gezeichnet hat. Ich verrate schon mal so viel. Aydin und ihr Team finden es heraus und der Weg dahin ist sehr unterhaltsam.
Also, wenn ich wählen müsste, was die komischste Frage war, die ich mal auf einem Date gehört habe, dann definitiv die.
Isst du eigentlich viel Döner?
Okay, ja, ich habe einen türkischen Background. Deswegen müssen vermutlich Döner und ich zusammengehören, oder? Ich erzähle das hier, weil aus dieser flapsigen Frage eine Geschichte entstanden ist. Die, naja, wie soll ich sagen, epische Ausmaße angenommen hat. Für mich, für euch, die ihr hier eingeschaltet habt, für den Döner natürlich. Und ja, auch so ein bisschen für den Typen von dem Date, der mir die Frage gestellt hat. Wir sind nämlich zusammengekommen. Keine Ahnung, ob jetzt trotzdem oder gerade weil wir uns so einig waren, dass die Dönerfrage so ein bisschen off war. Jedenfalls ist daraus so ein Insider zwischen uns geworden. So ein kleiner Gag. Irgendwann habe ich ihm sogar dann mal ein Döner-T-Shirt geschenkt. Weiß, mit diesem Logo drauf. Ihr wisst schon, dieses Rote mit dem Dönermann. Der mit dem Schnurrbart, diesem langen Messer und dem Spieß. Der uns immer so ein bisschen freundlich anlächelt. Und der mich gefühlt schon mein ganzes Leben lang begleitet. Zum Feierabend, in der Mittagspause, an irgendeinem gottlosen Imbiss nach einer viel zu gottlosen Nacht. Das Logo ist wahrscheinlich bekannter als die Mona Lisa.
Dann kostet der Döner wieder 3 Euro.
Deshalb hat Steinmeier einen 60 Kilogramm schweren Dönerspieß im Gepäck.
Ich mag Döner, ihr auch. Dieses T-Shirt hier, ja? Söder Kebab, da kann man auch nachts wohlig schlafen.
Zumindest hat es mehr Street Credibility als sie.
Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein.
Nazis essen heimlich Döner, weil sie sich nicht trauen.
Döner Kebab von Absalan. Ein Trinkruhe zum Runterspülen. Lecker.
Denn Döner macht schöner.
Aber jetzt kommt's. Niemand weiß, wer das Logo gemacht hat. Und so begann die absurdeste Suche ever.
Die Geschichte hinter dem Dönerlogo. Von Aydin Doğan.
So, aber jetzt erstmal, wie unhöflich von mir, dass ich mich noch gar nicht bei euch vorgestellt habe. Ich bin Aydin Doğan, Journalistin, Erzeugnis von migrierten TürkInnen und jetzt schon in dritter Generation in Deutschland. Also die Sorte Deutsch-Türkin, die von Communities spricht. Und den Eltern auch mal dabei hilft, etwas als Rassismus zu benennen und es nicht bei einem
"Das hat er bestimmt nicht so gemeint"
zu belassen. Und mich wurmen eben manchmal so Sachen. So Sachen, die man vermeintlich nicht herausfinden kann. Und die dann zu meiner neuen Lebensaufgabe werden. Von mir und von meinem Team. Generell eh nie ohne mein Team. Auftritt Lea Dakowski.
Und da gab es keine Computer.
Wir gucken uns das gesuchte Logo erstmal genau an.
Ich habe auch noch nie einen Dönerverkäufer mit so einem Kochhut gesehen. Und auch, ja.
Stimmt. Also, it's giving Italian. Ich finde, der sieht eigentlich aus wie so, ja. Oder so ein alter französischer Koch. Ja. So wie bei Ratatouille.
Und dann ist da im Team noch Michael Badlewski.
Genau, nee, jetzt habe ich was bestellt.
Michael ist der Dritte im Team und verbringt seine Zeit am liebsten in den absurdesten Recherche-Rabbit-Holes. Und dann spricht er tagelang über nichts anderes mehr. Anyway, unsere Suche beginnt. Und zwar erstmal da, wo der Dönermann auf der Dönertüte schließlich zu Hause ist. Im Döner-Imbiss. Weil eigentlich kennt doch niemand das Logo besser als die Leute, die da arbeiten.
Darf ich Ihnen eine Frage für einen Podcast stellen?
Bitte.
Ich klappere Dönerläden ab. Im Münchner Bahnhofsviertel.
Haben Sie auch diese Tüten?
Ja.
Wissen Sie, wer das gezeichnet hat?
Nein.
Kein Problem, ab in den nächsten Laden.
Und wisst ihr, woher wer das gezeichnet hat?
Mein Ammo, mein Onkel.
Ach, solch war.
Na, ehrlich.
Wie heißt
aus
er?
Berlin.
Wer ist dein Ammo?
Mehmet Ali. Er hat das gemacht. Er hat Papierfabrik.
Was hat der für eine Papierfabrik?
Er macht Dönerpapiere.
Und wie heißt die? Einfach Mehmet Ali.
Döner-Kebab-Papier.
Der hat das gezeichnet? Nein, komm schon jetzt. Ich will das wirklich herausfinden.
Na ehrlich, wissen wir nicht.
Wer das Logo gezeichnet hat, wissen die Dönerverkäufer also nicht. Aber einen kleinen Hinweis geben sie mir schon noch. Manche verraten mir, bei welchen Gastronomie-Großhändlern sie ihre Tüten bestellen. Wir gehen also mal einen Schritt zurück in der Lieferkette. Beziehungsweise Lea. Die telefoniert sich jetzt nämlich erstmal von Großhändler zu Großhändler.
Hallo, mein Name ist Lea Rakowski. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Und zwar arbeite ich gerade an einem... Also Sie wissen nicht, wer das produziert.
Hi, mein Name ist Lea Rakowski.
Aber ich hoffe, Sie können mir vielleicht weiterhelfen, weil ich irgendwie sonst nicht so richtig weiterkomme.
Aber der Telefonmarathon bringt gefühlt gar nichts. Bei allen Tütenvertreibern, die wir abklappern, läuft es immer ähnlich ab. Entweder weiß man von nichts oder man darf nicht sagen, was man weiß. Was dann aber auch nicht erklärt wird, wieso. Fühlt sich hier irgendwer ertappt oder suchen wir bei den Falschen? Weil die Großhändler verkaufen die Tüte ja nur, aber produzieren sie nicht. Okay, dann gehen wir halt noch einen Schritt in der Lieferkette zurück. Dönerimbiss? Großhandel? Papierhersteller. Die drucken es ja schließlich drauf. Also sie nehmen literally das Logo in die Hand oder von mir aus, sie legen es halt irgendwann mal in so eine Maschine und dann stempeln sie das auf die blanke Tüte. Und bei denen geht das Telefonierspiel jetzt von vorne los.
Ja, hallo, hier ist Aini Dorn. Ich rufe an aus München.
Es ist die ganze Zeit das Gleiche. Wir werden vertröstet, geghostet, aua. Auf einmal sind Leute im Urlaub, mit denen ich gerade noch am Telefon war. Es ist wie verhext. Niemand will mit uns reden. Warum mauern die alle? Ich glaube, es gibt da jemanden, der eine Antwort darauf haben könnte.
Was die ganze Suche so schwierig macht, ist, dass halt einfach jeder das dann irgendwann für sich erkannt hat. Das ist einfach das Ding, das klebe ich da drauf und es gibt auch niemanden, der sich darüber beschwert. Und dann ist es einfach so, ja, Common Sense.
Wenn man nach dem Ursprung des Dönerlogos googelt, dann findet man ziemlich schnell jemanden, der sich auch schon mal auf die Suche gemacht hat. Auftritt Jonas Jansen.
Irgendwann wurde das ja fast so ein bisschen komikhaft, dass ich halt irgendwie so Leute angefragt habe, die irgendwie auf Amazon T-Shirts verkaufen damit.
2020 packt Jonas Pfann auf die Wirtschaftsseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und schreibt folgenden Artikel. Wer hat's erfunden? Von der verzweifelten Jagd nach dem Ursprung des Dönerlogos.
Ich habe in meinem Leben davor und danach nicht so viel Rückmeldung auf den Text bekommen wie auf den.
Jonas Recherche war damals
leider ohne Erfolg.
Wobei, nicht komplett. Jonas wird danach geflutet mit Feedback.
Also wirklich erstaunlich viele Mails, einfach nur, ich habe auch keine Ahnung, wollte nur sagen, cooler Text. Aber auch super viele Leute, die so total hyped waren und gesagt haben, ey, ich habe hier auch nochmal nachgeguckt. Oder wie wäre es damit?
Ich kann euch das mal die Kontaktdaten rüberschicken. Ich könnte die noch
ja, voll gerne. Schick mir gerne also alle Kontakte. Ich glaube, du hast auch schon alle eine Mail geschickt und so. Das schauen wir uns alles nochmal in Ruhe an und würden da überall andocken.
Ich finde es auf jeden Fall total cool, dass er das macht, dass er das versucht rauszufinden. Ich ärgere mich fast so ein bisschen, dass ich es nicht noch stärker nachverfolgt habe.
Eine Sache haben wir bisher noch nicht gemacht. Mal zu gucken, ob jemandem das Logo gehört. Also rein rechtlich.
Okay, warte. Guck mal das, was ich geschickt habe.
Excuse me? Da ist es einfach. Aus einer langweiligen grau-weißen Tabelle springt es uns direkt ins Auge. Das Döner-Logo. Auf der Seite des Deutschen Patent- und Markenamts. Also da, wo man alle offiziell eingetragenen Marken findet. Und?
Einer hat ja sicher die Rechte anscheinend gesichert.
Das Döner-Logo ist eben nicht copyright-free, wie alle denken. Es gehört jemandem. Eingetragen ist es dabei für den Druck auf Klamotten von einem Elias Herrmann.
Gesichert?
Ja.
Live from Earth hat sich das gesichert.
Ja, das ist Elias Herrmann.
Nein, ernsthaft?
Ja, das ist einer der Gründer.
Ach, so ein Hipster ist es.
Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Live from Earth gehört habt. Das ist ein Musiklabel, die ich vor allem aus ihrer früheren Zusammenarbeit mit den Rappern Rin und Young Huren kenne. It's just West. Bianco. Bianco. Alles, was die so gemacht haben und auch immer noch machen, ist so super artsy, super cool. Es geht ums Feiern, aber auch ein bisschen um Gesellschaftskritik. Die verstehen sich als internationales KünstlerInnen-Kollektiv. Heute vor allem eher im Elektro- und Techno-Bereich. Und damals, als die so in meiner Welt aufgeploppt sind, also so vor etwa 10 Jahren, habe ich auch mitbekommen, dass die Klamotten rausbringen, zum Label passenden Merch halt. Aber dass sich dann einer der Gründer des Labels die Rechte zum Döner-Logo sichert?
Ah nein, wie wild!
Ja, okay.
Wow, okay, crazy.
Ist mir auch extrem neu. Unsere Hoffnung wäre jetzt, dass wenn Life from Earth das Ding angemeldet haben, die ja dann hoffentlich wohl auch ein bisschen Infos dazu haben. Vielleicht ja sogar über den Creator des Logos.
Oh, also,
Life from Earth, genau, schauen wir mal.
0176.
Das ist nämlich auch gar nicht so leicht, die zu erreichen.
Wieso? Ich kann auch hier die WhatsApp-Nummer anrufen. Nicht erreichbar. The person you are calling is not available.
Sie reagieren auf keinen unserer Kontaktversuche. No joke, wir werfen denen sogar eine Nachricht in ihren Briefkasten an die Adresse, die in ihrem Impressum steht. Ohrenbetäubende Stille. The person you are calling is not available at present. Versuchen Sie es später noch einmal. Unsere Vermutung, Life from Earth sind zwar dieses hippe Musiklabel, aber haben keine Ahnung, wer dieses Logo gezeichnet hat. Das Logo wird also hip. Es wird noch sichtbarer als nur in den Imbissbuden. Und damit wird ja auch alles drumherum hipper, also die ganze Branche. Und ehrlich gesagt war das bitter nötig, denn die Jahre davor hat das Image des Döners extrem gelitten.
Bayern hat einen neuen Lebensmittelskandal und der dreht sich wieder einmal um Fleisch. In einem Münchner
Diverse Gammelfleischskandale rütteln in den 2000er und 2010er Jahren die ganze Fleischbranche auf. Ein Fleischhändler im oberbayerischen Johanneskirchen nahe München hat zum Beispiel 2006 mehrere Tonnen abgelaufenes Fleisch in Umlauf gebracht.
Es war grün, es war von Frostbrand übersät, es war schlicht gammelig und ekelerregend.
Tonnenweise landet das Fleisch in Dönerspießen. Aber auch mehrere hundert Kilo Wild- und Geflügelfleisch werden an viele Wirtshäuser mit traditionell deutschem Essen geliefert. Aber hängen bleibt es am Ende vor allem an den migrantischen Räumen. Der Döner wurde zum Gammeldöner.
Ich lese Türkisch Zeitung in München, Fleischskandal, aber nicht türkische Firma, deutsche Firma. Deutsche Fleisch, deutsche Firma.
In denselben Jahren darf man dann auch von Dönermorden in den Zeitungen lesen. Ich freue mich für euch, falls ihr mit diesem rassistischen Begriff nichts anfangen könnt. Aber über 7 Jahre lang wurde so die rassistisch motivierte Mordserie der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund genannt. Die nennt man auch NSU. Und der NSU hat 8 türkische und einen griechischen Unternehmer umgebracht, sowie eine Polizistin. Dass von diesen Menschen nur 2 wirklich in einem Dönerladen gearbeitet haben, war anscheinend für die Presse komplett egal. Das erste Opfer des NSU war der Blumenhändler Enver Şimşek. In einer Radiosendung des BR äußert sich die Tochter Semya Şimşek über die Berichterstattung der Medien so.
Da steht oben, auf Deutsch jetzt übersetzt, steht da Dönerkiller. Und ich dachte mir erstmal gar nicht so. Und auf einmal gucke ich runter, ich sehe das Bild von meinem Vater, denke ich, hä, was sucht das? Und dann lese ich mir diesen Artikel durch und dann werde ich so wütend, weil denke ich, was hat das mit Döner zu tun? Das ist für mich eine Beleidigung.
Die Polizei hat die Täter viel zu lange in türkischen Drogen- oder Mafia-Milieus vermutet. Die Sonderkommission der Polizei hatte in Bayern, no joke, den Titel Soko Bosporus. Worauf ich also mit all dem hinaus will? Ich finde das ziemlich gut, wenn man den Döner wieder als etwas Positives reclaimt. Und das halt dann eben mit Hilfe des Döner-Logos auf Shirts oder sonst wo schafft. Das ist dann wie so eine Art Statement, wenn man das trägt. Schaut alle her, das ist für uns ein gutes Symbol. Zurück zu den Hinweisen von Jonas Jansen. Ihr wisst schon, das ist der Kollege von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der es auch schon mal herausfinden wollte. Mittlerweile sind wir vor allem einem Hinweis hinterher, der besonders vielversprechend klingt. Nachdem der Artikel von Jonas erschienen ist, hat ihm ein Typ geschrieben, der meinte, dass sein Vater das Logo gezeichnet hat. Göksu Unay, der ist plötzlich in unserem Leben. Und er betreibt eine Werbeagentur in Düsseldorf, die laut Homepage für türkische Unternehmen wie Turkish Airlines tätig war, was ja schon mal ganz gut klingt. Und er geht sofort ran.
Hallo Herr Unay, ich rufe Sie an aus München. Aydin Doğan ist mein Name. Ich arbeite für die Podcast-Produktionsfirma Kugel und Niere und wir recherchieren aktuell zur Geschichte des Döners und zur Geschichte des Döner-Logos.
Und Unay, der bleibt bei der Erzählung. Ja klar, sein Vater hat das Logo gezeichnet. Obviously. Und das schmeckt mir natürlich. Sein Vater soll den Dönermann auf der Tüte gezeichnet haben. Als Grafiker. So als kleinen Auftrag. Einmal gemacht, weggegeben und dann zumindest die nächsten Jahre nie wieder darüber nachgedacht. Bis es dann halt natürlich überall war. Okay, ich werde immer aufgeregter.
Jetzt nichts Falsches sagen. Das könnte eine ziemlich krasse Spur sein.
Okay. Und wie schätzen Sie so die Lage von Ihrem Vater ein? Glauben Sie, der würde mit mir quatschen?
Weil ich muss diesen Mann schließlich jetzt ASAP treffen. Ich vereinbare mit seinem Sohn, also Göksu Unay, dass er mit seinem Vater über ein potenzielles Interview spricht. Und dann warten wir. Anscheinend dauert es, bis Göksu Unay mit seinem Vater sprechen kann, denn wir hören lange nichts mehr von ihm. Ein Teil von mir hat Angst, dass Göksu Unay mich genauso verarscht hat wie die Leute in den ganzen Dönerläden, die immer einen auf ja, ja, das hat mein Onkel im Keller gezeichnet waren.
Wisst ihr, wer das gezeichnet hat?
Mein Ammo. Mein Onkel.
Der hat das gezeichnet? Nein, komm schon jetzt. Ich will das wirklich herausfinden.
Na ehrlich, wissen wir nicht.
Und dann gibt es aber noch einen Teil in mir, der einfach nicht vergessen kann, was Göksu Unay noch am Telefon zu mir gesagt hat. Sein Vater hat nie das Urheberrecht geclaimt, weil ihm die Beweise dafür fehlen.
Und ich meine, aktuell fischen wir so oder so im Dunkeln, deswegen hätte ich jetzt an sich nichts dagegen, mir trotzdem diese Anekdote mal anzuhören.
Das bedeutet, es gibt keine Skizzen, Fotos oder sonst irgendwas im Archiv, was beweisen könnte, dass er das wirklich gezeichnet hat. Diese Beweise werden wir halt aber brauchen, falls er sich irgendwann mal doch bei uns meldet und mit uns spricht. Weil wir müssen es ja schließlich an irgendwas festmachen, dass seine Story stimmt. Wie soll das sonst gehen? Sonst könnte sich ja jeder hinstellen und sagen, ich war's. Er soll einfach mal mit uns reden. Und wenn er sagt, er hat nichts zum Beweisen, dann wird das halt jetzt unsere neue Mission. Wir suchen uns die Beweise einfach selbst. Also, Familie Unay, geht gerne noch ein bisschen in euch und macht dann Terminvorschläge. Hier entsteht bis dahin erstmal ein neuer Plan. Wenn wir herausfinden wollen, wer das Logo gezeichnet hat, dann müssen wir noch mehr über den Döner herausfinden. Über seine Roots. Und dafür noch mehr mit den Leuten sprechen, die schon sehr, sehr lange in diesem Business tätig sind. Wer mir dabei behilflich sein soll? Niemand Geringeres als einer der größten Player am internationalen Dönermarkt. Die Kaplan Group in Berlin. Gegründet von seiner Hoheit Remzi Kaplan.
Mittlerweile nennt man mich als Dönerkönig.
Und wie finden Sie das?
Ja, finde ich mich gut natürlich.
Ihr habt richtig gehört, ich habe eine Audienz. Seit 35 Jahren treibt sich die Erst- und Zweitgeneration der Kaplans in der Dönerbranche rum. Vielleicht können wir durch ihre Erfahrungen, ihren Einblick, ihre Beobachtungen ableiten, unter welchen Umständen das Döner-Logo wann in die Welt gesetzt wurde. Ja, ganz ehrlich, wenn sie es nicht sogar eh wissen, wer es war. Ach, Berlin, City of Döner, Geburtsort, Mekka, whatever, sucht euch irgendetwas Bedeutungsschwangeres aus. Hier begann jedenfalls sein Siegeszug. Erst durch Deutschland, dann Europa, dann die ganze Welt. Und hier im Stadtteil Wedding steht so etwas wie das internationale Headquarter. Das Office der Kaplan Unternehmensgruppe. Von außen wirkt das Gebäude unscheinbar. Aber davor parkt ein Porsche Panamera.
Panamera Tech Art, Pechschwarz, Nappaleder.
Ich bin natürlich vorbereitet. So einen gibt's erst ab 110.000 Euro. Und dann allerdings auch nur mit Grundausstattung.
Mein Vermögen wächst.
Gern geschehen. Könnte vielleicht der Chefin hier gehören. Auf dem Kennzeichen steht BK.
Mein Name ist Bergin Kaplan, ich bin 40 Jahre alt und lebe in Berlin. Ich bin in Berlin geboren, groß geworden und bin Unternehmerin. Ich bin die Geschäftsführerin der Kaplan Unternehmensgruppe.
Bergin Kaplan ist die Tochter von Firmengründer Remzi Kaplan, dem Dönerkönig oder auch Kebab King, wie ihn manche nennen. Vor allem die Printpresse hat sich da regelmäßig überschlagen mit random Spitznamen.
Ich verstehe sowas nicht, das hört sich so albern an.
Ihr ahnt es, natürlich hat sie auch einen bekommen.
Prinzessin bin ich nicht, ich bin eine Kämpferin, ohne Angst.
Im Headquarter ist es richtig hübsch. Mega viele Pflanzen, es ist aufwendig renoviert. Man kriegt so richtig Luxus-Hotel-Vibes. Und tatsächlich auch so einen kleinen Crush. Sie ist das, was ich so einen Bilderbuch-Baddie nennen würde. Classy Designer-Style, Boss-Vibes. Belgin ist mit 20 ins Dönergeschäft eingestiegen.
Okay, also bei uns in unseren Kreisen, beziehungsweise in unserer Branche, redet man immer von Produktionskapazitäten. Die Tonnage, die man pro Tag produziert, ist immer die Ansage, was die Produktion drauf hat. Und als ich die Produktion übernommen habe, haben wir so 4 bis 5 Tonnen produziert. Und heute produzieren wir 50 Tonnen pro Tag.
Irgendwie beeindruckt mich Bergin Kaplan. Sie hat nämlich nicht einen auf Nepo-Baby gemacht und sich ins gemachte Nest gesetzt, das ihr Vater aufgebaut hat. Als sie den Betrieb übernommen hat, ist sie erstmal Fleischermeisterin geworden. In der Branche hat sie nämlich erstmal niemand akzeptiert.
Mit den Mitarbeitern hat es angefangen in der Produktion, dann ging es weiter zu den Kunden. Die haben mich auch nicht akzeptiert. Bis hin zu den Mitbewerbern, die sich dann regelrecht auch gefreut haben. Oh, Firma Kaplan geht bestimmt gleich pleite. Eine Frau hat keine Ahnung vom Dönergeschäft. Das waren so die ersten Sätze, die ich damals so mitbekommen habe.
Und weil sie eben doch Ahnung vom Dönergeschäft hat, hoffen wir hier auf ein paar weitere Hinweise zum Döner-Logo.
Das erste Mal habe ich das vielleicht mit 6 Jahren gesehen. 6 oder 7.
Wahrscheinlich war das so um 1990 herum, also so zur Wendezeit. Da hilft Belgin Kaplan nach der Schule immer auf dem Wochenmarkt mit, weil ihre Eltern dort einen Stand haben.
Ich war erstmal ein Marktschreier.
Belgin Kaplans Vater Remse war 11, als er nach Deutschland kam. Seine Eltern arbeiteten in einer Fabrik. In der Schule verstand er erstmal kein Wort, verließ sie dann auch ohne Abschluss und arbeitete ebenfalls in verschiedenen Fabriken. Aber dann hat er sich selbstständig gemacht. Eben mit diesem besagten Obst- und Gemüsestand. 1989 macht Belgin Kaplans Vater dann noch einen Dönerimbiss in der Koppenstraße im ehemaligen Ostteil von Berlin auf. Und dieser Imbiss, der läuft super. 1990 startet er dann auch schon die erste eigene Dönerproduktion. Und ab 1994 wird bereits expandiert. Und so tritt unser Dönermann auf der Tüte irgendwann in Belgin Kaplans Leben.
Mein Vater hat ja damals nach der Wende auch diese Dinger dann halt so langsam. Erstmal normales Papier, es gab ja nicht so professionelles Papier. Erstmal, das kam ja mit der Zeit. Erst mit dem Döner-Hype zusammen musste ja eine Lösung kommen. Erstmal waren die unbedruckt. Und dann musste aber bekannt gemacht werden, was da überhaupt gegessen wird. Dann kam halt Döner-Kebab-Beschriftung dazu mit diesem klassischen Onkel Achmed drauf. Wir nennen das immer Onkel Achmeds Döner. Und alle Läden, die immer noch klassisch arbeiten, nennen wir halt Onkel Achmeds Dönerläden.
Sie weiß nicht, woher das Logo kommt. Aber erinnert sich daran, dass es in den 90ern in Umlauf kam. Da muss aber noch mehr Wissen in dieser Familie stecken. Und wir haben ja noch einen Höflichkeitsbesuch vor uns. Bei Papa Kaplan.
Frau Doan, kommen Sie mit?
Danke.
Here I am. In den heiligen Hallen. In Remse Kaplans Unternehmen in Berlin. Remse Kaplan, der Dönerkönig. Der Gründer einer der größten Dönerproduktionen Europas. Im Büro sind lauter Awards und Auszeichnungen, die Kaplan alle über die Jahre und Jahrzehnte für seine Dönerspieße bekommen hat. Dieser Mann ist tief verankert im Döner-Game. Für mich perfekt.
Okay, ich habe noch eine Frage, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Kennen Sie dieses Logo?
Ja, ja, natürlich. Döner Kebab. Das ist Logo ist überall. Das ist freie Logo. Das ist ja, jeder hat dieses.
Ja, weil zur Geschichte des Döners gehört ja auch irgendwie diese Tüte, weil jeder diese Tüte kennt. Ja. Und wir wollen halt auch herausfinden, wer das gemacht hat. Aber man findet diesen Menschen nicht. Haben Sie eine Idee?
Nein, das ist ganz normales Bild.
Glauben Sie nicht, dass es irgendwer gezeichnet haben muss
nein,
oder so?
Nein. Das finden Sie nicht.
Aber glauben Sie, das hat dann jemand am Computer gemacht, oder wie?
Ja, aber das hat... Ich kann mal fragen.
Ja, gerne.
Er ruft ein paar Druckereien an.
Okay, na gut, ein Versuch war's wert.
Die aber gehen zwar auch ran, aber wissen nichts. Wundert mich jetzt nicht so.
Aber ich kann mal einen anderen fragen.
Mhm. Dann mache ich wieder Mikro aus.
Und dann erreicht er jemanden, mit dem ich selbst schon seit Anfang der Recherche sprechen wollte.
Adios.
Ah, wie cool. Also wen haben Sie jetzt angerufen? Den Schwiegersohn.
Ahmed Dede hat er angerufen. Warum ich diesen Namen kenne? Der ist mir bei der Recherche nach den Ursprüngen des Döners schon mal begegnet. Der erste Döner in Deutschland soll 1972 in einem kleinen Imbiss am Bahnhof Zoo verkauft worden sein. Von Kadir Nurman. Der ist aber leider 2013 verstorben. Ahmed Dede ist aber sein Schwiegersohn. Quasi mein heißester Draht zum verstorbenen Erfinder. Er war ja sicherlich oft in Nurmans Laden und vielleicht live dabei, als die Tüte das erste Mal dort rausgegeben wurde. Vielleicht kann er mir ja einen neuen Hinweis auf die Herkunft der Tüte geben.
Das ist der Schwiegersohn.
Von Kadir Nurman. Ach cool, und den treffen wir jetzt.
Ja.
Und Kaplan, der hat einfach gleich mal ein Date mit ihm ausgemacht. Direkt jetzt im Anschluss.
Okay, super.
Und plötzlich habe ich eine neue Spur.
Und bei wem meinten Sie, kann ich dann mitfahren oder soll ich sonst jetzt losgehen?
Ich fahre nicht mit.
Ach so, super.
Kaplan, der fährt mich einfach quasi mal selbst zurück in die Vergangenheit. Also zu den Roots des Döners.
Haben Sie Herrn Nurman mal kennengelernt?
Ja, ja, wir haben zusammengearbeitet. Er hat auch uns viel geholfen. Ich kenne ihn sehr, sehr gut. Ja.
Okay, mal sehen, was uns Ahmed Dede über die Tüte erzählen kann. Der Schwiegersohn von Kadir Nurman. Nurman ist einer der Kandidaten für den Titel »Der Mann, der den Döner als erstes nach Deutschland gebracht hat«. Laut dem Verein türkischer Dönerhersteller in Europa hat er 1972 den Döner, so wie wir ihn kennen, sozusagen erfunden. Den Döner gab es natürlich auch schon lange davor in der Türkei. Aber er ist dort auch immer noch nicht ansatzweise so beliebt wie hier bei uns. Die Kommerzialisierung, die Perfektionierung des Döners, die Chefskissisierung, das hat alles hier seinen Ursprung. In Berlin. Kaplan und ich kommen am Treffpunkt an, einem italienischen Restaurant in Berlin-Mitte. Und dann scouten Ahmed Dede und ich auch schon eine Location für unser spontanes Gespräch. Es ist warm und das hat so ein bisschen süße Biergarten-Vibes. Okay. Er erzählt mir von seinem Schwiegervater.
Er war ein sehr guter Mensch, also warmherzig, hilfsreich, war für mich wie ein Vater.
Und jetzt wird ja gesagt, dass Kadir Nurman halt den Döner auch nach Deutschland gebracht hat und in Berlin halt erfunden hat. Was hat er denn da so für Geschichten erzählt immer?
Am Anfang war ja schwer, richtig. Erstens die Leute zu finden, um Döner herzustellen. Und zweitens, als er den Laden geöffnet hat, haben sich die Leute dann erstmal doof angeguckt, was das sein soll. Aber Tag zu Tag wurde das dann besser, nämlich. Und wurde mehr, dann standen die Leute dann an der Schlange.
1985 wird Ahmed Dede Teil der Nurman-Familie. Er heiratet Nurmans Tochter Rukiye. Zu dem Zeitpunkt, da hat Nurman schon seit 13 Jahren einen Dönerladen am Bahnhof Zoo.
Zur Geschichte des Döners gehört ja auch das hier.
Ach so, ja.
Kennen Sie diese Tüte?
Ja. Aber diese Tüte gab es erst später dann. In meiner Zeit, die 85, als ich geheiratet war mit meiner Frau. Und da war ich auch sehr oft in dem Laden, nämlich nach der Arbeit und so. Und da gab es nicht so eine Tüte, sondern so ein einfacher, so ein Papier, das man an dem Papier dann abgegeben hat. Aber nicht so eine Tüte, gab es damals nicht.
Okay. Den Döner gibt es zwar schon seit Anfang der 70er so richtig als Fast Food, aber Ahmed Dede kann sich nicht erinnern, dass der Mitte der 80er schon in unserer berühmten Tüte mit Logo serviert wurde.
Also vielleicht eher so 90er?
Es kann sein, dass sie vielleicht Ende 80er oder Anfang der 90er, kann sein, ja.
Die Tüte plus Logo gibt es seit den 90ern großflächig. Also irgendwann davor muss die Tüte entstanden sein. Solche Infos sind gerade super wichtig für uns. So können wir Aussagen von Leuten, die jetzt behaupten würden, ich habe das Logo gemacht, einfach besser fact-checken. Also, mit diesen neuen Infos wird es Zeit, wieder zu den Waffen zu greifen. Und mit Waffen meine ich Festnetztelefon.
So, jetzt rufen wir mal nochmal den Sohn vom vermeintlichen Erfinder an. Er hat sich nämlich nicht mehr bei uns gemeldet.
Ich rufe Göksu Unay an. Ihr erinnert euch vielleicht an ihn aus der letzten Folge. Er ist der Typ mit der Düsseldorfer Werbeagentur, der behauptet, sein Vater habe das Logo auf der Tüte gezeichnet. Göksu Unay hat sich seit unserem letzten Kontakt jedenfalls nicht mehr gemeldet. Wird also schon nochmal Zeit, dass ich dort wieder anklopfe.
Hallo, Herr Unay? Hallo, hier ist Aydin Doğan.
Ich mach's kurz. Göksu Unay hatte noch keine Zeit, mit seinem Vater zu sprechen. Warum auch immer. Aber ich will unbedingt wissen, was da dran ist. Jetzt gebe ich ganz sicher noch nicht auf. Ich schicke also direkt eine Reminder-Mail hinterher und warte. Und irgendwann kommt eine Antwort von Göksu Unay.
Liebe Frau Doğan, vielen Dank für den Reminder. Ich hatte mit meinem Vater gesprochen. Seine Motivation dazu hält sich allerdings sehr in Grenzen. Wie bereits vermutet, kann er nicht mehr beweisen. Dementsprechend ist es für ihn befremdlich, das Thema aufzurollen und haltlose Luftschlösser zu bauen. Aus diesem Grund muss ich Ihnen leider vorerst eine Absage für das Interview erteilen.
Vielen Dank, weiterhin viel Erfolg. Göksu Unay.
Hallo Herr Unay, hier ist Aydin Doğan. Ich habe Ihre E-Mail eben gelesen. Hallo, passt es gerade? Ja, voll schade, dass Ihr Vater nicht mag. Also ich weiß nicht, er meinte, also ich wollte jetzt nur nochmal nachhaken, weil ich dachte mir so, okay, ich hätte ihn so gerne gesprochen und es muss ja auch nicht so interviewmäßig sein oder aufgezeichnet, sondern es hätte auch so ein ganz lockeres Gespräch sein können.
Da ist er wieder, mein konfrontativer Journalistentonfall. Also nicht,
By the way, man darf Leute in Deutschland nicht einfach so aufzeichnen. Deswegen müsst ihr euch jetzt mit meiner Seite des Telefonats begnügen. Und jetzt werdet ihr hören, wie ich all in gehen muss. Ich gebe jetzt erstmal an mit meinen Kontakten.
Ich war jetzt zum Beispiel auch in Berlin und habe Remzi Kaplan heißt der. Ich weiß nicht, ob das Ihnen ein Begriff ist. Das ist so einer der größten Dönerproduzenten Europas. Und ach so. Ah, okay. Ah, witzig. Woher kennen die sich?
Okay, das scheint wohl irgendwie zu ziehen.
Ja, aber ja, sowas wäre halt auch schon allein wahnsinnig interessant.
Anscheinend kennen sein Vater und Dönerkönig Kaplan sich sogar. Die haben wohl mal zusammengearbeitet, weil Unais Vater Mehmet als Grafiker viel für die Dönerbranche gemacht hat. Vielleicht kann mir jetzt Kaplan ein bisschen mehr Credibility verschaffen.
Deswegen, weiß ich nicht, soll ich nochmal eine E-Mail an ihn schreiben mit diesen ganzen Punkten, auch so ein bisschen, was wir bis jetzt herausgefunden haben, falls es spannend wäre für ihren Vater?
Und obwohl ich sogar finde, dass ich extremst genervt habe, darf ich. Wir haben jetzt aber trotzdem folgenden Backup-Plan. Wir suchen jetzt selbst nach diesen Beweisen, nach Fakten rund um die Entstehung des Döner-Logos. Weil wenn wir die mal haben, dann könnten wir theoretisch alles, was der Vater uns irgendwann mal hoffentlich erzählt, direkt selbst fact-checken. Jeder Artist, jeder Künstler, der hat doch irgendwas in seiner Kunst, in seiner Arbeit, das ihn so wiedererkennbar macht. Hat das Logo vielleicht irgendeine Art Handschrift von einem bestimmten Künstler oder einer Künstlerin? Kann man da irgendwas rauslesen? Diese Frage stellen wir jetzt jemandem, der es wissen muss.
Ich habe mir gerade eben die Tüte tatsächlich geholt und habe sie also hier direkt vor mir liegen.
Christian Meyer zu Ermgassen guckt gerade straight auf unser Döner-Logo.
Ich bin Vegetarier, aber Falafel hole ich mir.
Das sei dir auch gegönnt. Man merkt irgendwie in seiner ganzen Erscheinung, dass er so auf Formen und Gestaltung achtet. Auch gar nicht so ungewöhnlich, wenn man weiß, was er macht. Er ist nämlich Professor für Illustration an der University of Europe for Applied Science in Hamburg.
Ja, ich würde sagen, so, also seit Mitte, Anfang 80er Jahre würde ich das auch datieren.
Und das macht er an verschiedenen Faktoren fest.
Zum Beispiel durch die Art der Schrift, über die Typografie.
Ah ja klar, den Schriftzug gibt's ja auch noch.
Dieser Döner-Kebab-Schriftzug erinnert mich tatsächlich an die Schrift, die die Grüne Partei in ihren Anfängen verwendet hat. Diese, ja, etwas ballonartige, runde, weiche Schrift. Das ist was, was so auch so in diese Zeit fallen würde, so der Anfang 80er Jahre, was da häufiger zu sehen war.
Jetzt aber mal zu dem, was unter der Aufschrift Döner-Kebab auf der Tüte passiert und worauf wir die ganze Zeit vorher immer gestarrt haben. Dem Dönermann. Was denkt der Grafikprofessor eigentlich über das Logo?
Genau, ich würde es eher klassifizieren als Illustration, weniger als Logo, auch wenn das jetzt spitzfindig ist. Aber eben der Grund ist, dass es etwas Konkretes darstellt.
Professor Meyer zu Ermgassen meint, dass das Logo, die Illustration, ihre Sache schon ziemlich gut macht. Die Illo sagt uns nämlich Folgendes.
Hier gibt's einen Handmade-Döner, der schmeckt.
Aber gestalterisch sind hier trotzdem ein paar Details merkwürdig. Das muss man einfach mal zugeben.
Zum Beispiel perspektivisch ist es etwas eigenartig, wie sich die Figur neben der Dönertrommel befindet.
Dönertrommel, wozu wir früher eigentlich mal Dönerspieß gesagt haben, aber passt schon. Und jetzt kommt der Moment, bei dem aus dem nüchternen Designlehrer Professor Meyer zu Ermgassen für mich der neue Dönertüten-Superheld wird. Denn er sagt...
Meine These ist, dass diese Kochfigur ursprünglich ein universaler Koch war und dass dieser Kontext Döner, die Dönertrommel, auch das Dönermesser und dieser Teller nachträglich im Grunde collagenhaft dazu improvisiert sind.
Bei den Worten universaler Koch und Collage, da rattert so richtig in meinem Hirn.
Dass es nicht die eine Person gibt, die diese Darstellung, diese Illustration so originär angefertigt hat.
Das ändert unsere Suche irgendwie komplett. Wir gehen gedanklich zurück in eine Zeit, in der Illustrationen nicht digital am Computer gemacht wurden. Sie wurden stattdessen gezeichnet, ausgeschnitten, vergrößert, verkleinert, geklebt, alles analog. Echte Handarbeit und echt aufwendig. Ich bin ja schon beim Aufzählen der Schritte aus der Puste.
Es gab solche Bildvorlagenbücher. Also ich habe zum Beispiel eins hier vorliegen, das heißt Bildvorlagen Atlas. Das sind also Bücher, in denen nichts anderes drin ist als eben Illustrationen.
Neben diesen Bildvorlagebüchern gab es ganze Kataloge mit dem Namen Letraset.
Aus denen konnte man dann für seine eigenen Grafiken Buchstaben, Schriften, ja ganze Illustrationen verwenden. Das muss man sich heute so ein bisschen wie so Stock-Footage vorstellen. Und Christian Meyer zu Ermgassen ist sich ziemlich sicher, dass der Koch auf dem Döner-Logo auf so einer Art Vorlage basiert.
Das passt genau zu der Zeit, das passt zu der Art, wie dieser Koch hier umgezeichnet wurde. Irgendwann, vermutlich Anfang der 80er Jahre, wird jemand mit so einer Art Bildvorlagenatlas oder aus einer anderen Quelle sich diesen Koch sozusagen genommen haben und wird ihn dann für den Zweck dieser Dönertüte kombiniert haben mit dieser Dönertrommel, die er oder sie dann eben spontan dazu gezeichnet hat.
Ich meine, wir haben uns ja immer schon gefragt, wieso sich niemand von sich aus meldet und sagt, ich war's, ich habe das Logo gezeichnet. Aber ganz ehrlich, I don't know, ob ich mir Credits für etwas geben würde, was ich nicht von Anfang an von Scratch selbst gemacht habe, sondern wo ich einfach etwas Bestehendes genommen habe und noch selbst was dazu gemalt habe.
Meine Vermutung ist, dass die Person, die eben diese Kombination hier vorgenommen hat, nicht das Gefühl hatte, als Designer oder Designerin zu wirken. Sondern das ist tatsächlich etwas, was man vielleicht tut, um jemand einen Gefallen zu tun, ja, quasi im Vorübergehen spontan dies kombiniert hat. Das ist sicherlich nichts, worüber jemand im Nachhinein mit sehr viel Stolz darüber berichten würde, dass er jetzt genau dieses Bild hergestellt hat.
Und deswegen war es so extrem wichtig, dass wir uns die Fakten mal selbst zusammenlegen. Das passt alles eins zu eins zu dem, was uns Göksu Unay über seinen Vater erzählt hat. Dass der ja gar nicht stolz darauf ist, dass er auch keine Beweise mehr hat. Und die Grafik einfach recht schnell entstanden sein muss. Jetzt versuchen wir erst recht, den Sohn immer wieder zu erreichen. Mittlerweile hat Michael aus dem Döner Papers Team da die Kommunikation übernommen. Wir also die ganze Zeit so, bitte lass uns doch einfach mal nur ganz kurz mit deinem Vater sprechen.
Hey Aileen, ich check's auch nicht, aber der Sohn, der ghostet mich gerade jetzt wieder. Also ich habe diverse Mal angerufen, zwei Nachrichten geschickt, nochmal angerufen, keine Reaktion.
Finden wir zumindest vielleicht die Universalvorlage, also die Originalillustration, das Original-Stock-Footage, das dann zum Dönermann abgeleitet wurde? Sie müsste ja dann streng genommen in einem dieser Illustrationsvorlagenbücher vorkommen. Und wenn wir die Originalvorlage finden, dann wäre das für uns ein weiterer Beweis. Ein Fakt, den der Creator ja auch kennen müsste. Auch das kommt straight auf meine Fact-Checking-Liste für ein potenzielles Gespräch mit den Unays. Wir im Team durchblättern also sämtliche Kataloge voller Illustrationen. Wir schauen mit der Reverse-Bildersuche, ob wir an irgendwelche Treffer kommen. Wir schreiben Mails an wildfremde Menschen, die sich mit Grafikdesign und all diesen Illustrationsvorlagen aus den 80er Jahren auskennen.
Mal schauen.
Wir haben uns natürlich auch alte Vorlagen besorgt.
So futuristisch. Ist es ja. Nicht, Moment, ist es nicht die Dönerschriftart?
Fast.
Aus den Letraset-Folien kann ich ganz einfach einzelne Buchstaben auf ein anderes Papier übertragen. Einfach durch das Abrubbeln. Aber neben diesen Schriften gibt es auch noch ganze Illustrationen zum Freirubbeln. Die sogenannten Letraset Art Sheets. Findet sich da jetzt auch irgendwo unser OG-Koch? Schon ein paar Tage später höre ich den gerade noch pessimistischen Michael aus dem Büro nebenan rufen: Ich hab's! Michael zeigt mir das Foto eines Katalogs mit der Aufschrift Letraset Art Sheet AA132.
Das ist einfach unser Mann. Das ist genau das Gleiche.
Und diesmal ohne Kochlöffel, ohne Dönerspieß, aber dafür mit einem ordentlichen Schweinebraten in der Hand. Irgendwer muss also diese Originalvorlage genommen und dann die ganzen nicht-Döner-relateden Sachen abgeschnitten und durch passende Illustrationen ersetzt haben. Also das bedeutet konkret, der Schweinebraten kam weg und der Dönerspieß dazu. Dann natürlich noch das Messer und, ein kleines Detail, zur Kochschürze kamen noch Knöpfe dazu. Wer auch immer den Dönermann also so kreiert hat, wie wir ihn heute kennen, der müsste wahrheitsgemäß angeben, dass er alleine nicht der einzige Creator des Logos ist. Und im Grunde gibt es nur noch eine Person, die wir jetzt nochmal fragen wollen und auch müssen. Mehmet Unay. Mit der Werbeagentur in Düsseldorf, die jetzt seinem Sohn gehört. Der behauptet, er war's. Dem aber die Beweise dafür fehlen. Unser Plan wäre ja weiterhin, dass er einfach mal die Story erzählt. Und wir ja die ganzen Facts haben, um seine Geschichte abzugleichen. Ob sie so Sinn machen würde. Und dann,
Im Mai 2024, also 2 Jahre, nachdem dieser ganze Spaß hier angefangen hat und nachdem wir das allererste Mal Kontakt zu ihnen hatten, bekomme ich von Michael eine Sprachnachricht.
Okay, Aileen, du glaubst nicht, was passiert ist. Wir haben jetzt eine Zusage für ein Interview.
Hi, Aileen. Na?
Irgendwie kam alles anders als geplant.
Alright, also erstmal ja weird, dass du jetzt irgendwie in der Türkei bist, in Istanbul, und ich jetzt zu diesen Typen fahre.
Yep, sorry, nicht optimal. Ich bin einfach genau dann nicht im Land, wenn der wichtigste Termin ever ansteht. Michael aus dem Döner Papers Team wird nach Düsseldorf fahren und ihm dort das Mikro unter die Nase halten. Und ich werde mich per Videocall dazu schalten. So könnten wir zur Not auch ins Türkische wechseln, falls ihm das lieber sein sollte. Natürlich bereiten wir uns akribisch auf das Gespräch mit den Unais vor. Alle von uns gefundenen Beweise zum Logo auf der Dönertüte werden jetzt nochmal durchgegangen und notiert. Wir fühlen uns dabei wie so Profiler, die bloß kein Täterwissen ausplaudern wollen.
Hallo, wie gut könnt ihr mich denn hören, sehen?
Ich höre ihr sehr gut.
Ja, super.
Und sehe ich auch.
Super, perfekt. Ich sehe sie auch sehr.
Da sitzt er jetzt also. Mehmet Unay. The man, the myth, the legend. Ein eleganter älterer Herr, so Fraktion Opa, würde ich sagen. Brille mit schwarzem Rahmen, entspanntes Hemd, oberer Knopf offen, Apple Watch. Ein Mann, der mit der Zeit geht. Er weiß schon, wie er aufzutreten hat.
Warum sind Sie damals nach Deutschland gekommen und wann?
Da steige ich doch mal gleich mit der plattesten aller Fragen ein.
Im Jahre 1979, geheiratet, haben wir versucht, in der Türkei zu leben. Aber meine Frau will zurückkehren und dann habe ich das riskiert und nach Deutschland gekommen.
Die Frau von Mehmet Unay ist schon im Alter von 2 Jahren hierher gekommen, hat also schon vor der Ehe viele Jahre in Deutschland gelebt. Die Unays sind keine Gastarbeiterfamilie. Das vergisst man ja auch immer, dass es auch türkische Familien gab, die aus diversen anderen Gründen nach Deutschland gekommen sind. Und Mehmet Unay, der hat damals erstmal so ein ganz anderes Leben gelebt. In den 70er Jahren studiert er in der Türkei Chemie, um Ingenieur zu werden.
Aber nur weil Wille von meinen Eltern, deswegen habe ich das gemacht. Das ist ja typisch bei uns, also Sie kennen auch vielleicht.
Ja. Ich habe auch nur studiert, weil meine Eltern wollten, dass ich studiere.
Während dem Studium habe ich als Grafiker in den türkischen Zeitungen gearbeitet und eine vom ersten Werbeagenturen gegründet mit meinem Freund zusammen.
Sein kleines Business läuft richtig gut. Der Bedarf an Grafik und Design ist da. Und so bleibt sogar immer ein bisschen Geld bei ihm übrig, mit dem er seine Eltern unterstützen kann. Trotzdem möchte er endlich als Ingenieur arbeiten, als er 1979 dann frisch verheiratet nach Deutschland kommt. Damals ist er 26. In Deutschland sucht man gut ausgebildete Leute wie ihn. Das ist ja heute immer noch so. Er bekommt also schnell eine Arbeitserlaubnis. Sein Studienabschluss wird sogar anerkannt. Es läuft so gut, er hat sogar einen Job in Aussicht. Allerdings nur unter einer Bedingung, erzählt er uns. Er muss sich auf Deutsch verständigen können.
Noten und alles war okay, nur mein Deutsch war nicht ausreichend. Und habe ich finanziell keine Kraft und Zeit gehabt, also Kursus zu legen und sehr lange, weil ich war verheiratet. Und deswegen musste ich Geld verdienen.
Was ein Bummer. Aber ich kann seine Entscheidung auch ein bisschen nachvollziehen. Man muss halt einfach eben schauen, wo das Geld herkommt, gerade wenn man dran ist, eine Familie zu gründen. Dann ist da erstmal nichts mit wochenlangem Sprachkurs und dann schauen wir mal. Also macht Mehmet Unay das, womit er sich ja schon einmal ganz gut durchgebracht hat. Er arbeitet wieder als Grafiker.
Und deswegen habe ich wieder versucht, meine alten Kontakte zu kontaktieren. Und hat die Geschichte so angefangen.
Zusammen mit einem Kollegen gründet Mehmet Unay also eine kleine Grafikagentur in Köln. Kurze Zeit später verlässt zwar dieser Kollege die Agentur, aber für Mehmet Unay ist das kein Problem. Der bekommt nämlich ein interessantes und saftiges Jobangebot rein. Von einem türkischen Reiseunternehmen. Das organisiert Flüge von Deutschland in die Türkei, zum Beispiel direkt adressiert an GastarbeiterInnen. Und dieses Unternehmen, das sucht jetzt eben einen Grafiker.
Die haben gesehen, was ich gemacht habe und sofort haben die mir ein Angebot gemacht. Und ich war alleine in diesem Agentur, deswegen habe ich auch akzeptiert und habe hier angefangen, da zu arbeiten. Und die Geschichte hat so angefangen.
So schnell war Mehmet Unays erste Agentur auch schon wieder Geschichte. Er ist jetzt angestellt und gestaltet Prospekte für den Reiseveranstalter, die in der hauseigenen Druckerei gedruckt werden. Irgendwann steigt er sogar auf. Er wird Werbeabteilungsleiter. Und das zu einer richtig guten Zeit. Im Laufe der 80er Jahre erobert nämlich der Massentourismus die Türkei. Jetzt gibt's also richtig viel zu tun.
Ich war immer dabei. Also habe ich fast 10 Jahre nur für Tourismus gearbeitet. Und deswegen war dazwischen so ein kleine Aufträge gekommen von dieser Döner-Geschichte. Können wir damit anfangen? Es ist dazwischen gekommen.
Stopp mal ganz kurz. Habe ich das richtig gehört? Der Moment in Time, die Geburtsstunde des Döner-Logos, der Grund, warum wir hier sitzen, der ist einfach dazwischen gekommen? Ich brauche mehr Infos.
Vielleicht nur kurz als Hintergrundinformation, also die Druckerei.
Nicht vergessen, Mehmet Unays Sohn Göksu, der sitzt während des Gesprächs ja auch noch die ganze Zeit mit am Tisch. Und der ergänzt immer mal wieder. Es war wohl so, die Druckerei hatte zwischen großen Projekten, also zum Beispiel für die besagten Reiseprospekte, auch immer mal wieder so ein bisschen Luft. Freie Kappas. Und da wurde dann auch hier und da mal so ein kleinerer Auftrag von außen angenommen.
Das war unter anderem so etwas. So, innerhalb der türkischen Community, es gab halt keine türkischsprachigen Druckereien oder ähnliches. Deswegen wurde dann im Laufe der Zeit das ganze Thema ja ein bisschen geöffnet und halt für die ganze türkische Community oder weitere türkische Unternehmer oder Unternehmen wurden dann Auftragsarbeiten noch mit durchgeführt.
Und einer dieser Aufträge, der bei Mehmet Unay reinschneit, während in der Druckerei gerade Kappas frei werden, der geht in etwa so. Er soll eine Art Flyer machen.
War es ein ganz kleiner Auftrag, also mit einem Handzettel.
Für ein türkisches Restaurant, also höchstwahrscheinlich. Er weiß es leider nicht mehr so ganz genau.
Und dann habe ich das so schnell gemacht. Und das war eine Collage, kann man sagen.
Collage? Da war doch was.
Meine These ist, dass dieser Kontext Döner nachträglich im Grunde collagenhaft dazu improvisiert sind.
Und ich schwöre euch, weder Michael noch ich haben das im Gespräch mit Mehmet Unay erwähnt. Er hat es einfach von alleine gesagt.
Nicht komplette Bild gezeichnet, das war dieser Koch von diesem Clip-Arten genommen und das umgeändert.
Michael und ich sind auf einmal innerlich nur noch am Checkliste abhaken. Collage-Check, Clip-Art-Check. Das bedeutet doch, dass unsere Designspur mit der Collage richtig war. Und wir jetzt auf einmal etwas haben, das sich mit der unbeweisbaren Erzählung von Mehmet Unay deckt. Und dieser Mehmet Unay, der verwandelt sich hier während des Interviews immer mehr in so eine Art Humble King.
Das war nicht unsere Absicht, irgendwie das berühmt zu machen oder es ein wichtiger Auftrag ist oder sowas. Also nur irgendwie eine Lücke zu fühlen, haben wir das gemacht.
Wie lange, glauben Sie, hat das gedauert?
So eine Stunde vielleicht maximum.
So schnell?
Ja. Das, sogar eine Stunde ist zu viel für sowas.
Das sagen Sie mir.
Wie shady er einfach gegenüber der Zeichnung ist. Ich lieb's.
Das Messer ist eigentlich falsch.
Wie meinen Sie falsch?
Also es ist falsch rum. Also eigentlich ist eine scharfe Seite ist nach oben. Und so kann man nicht schneiden normalerweise. Das verrate ich Ihnen.
Okay, merke ich mir, falls ich auch mal am Spieß stehen sollte, dass ich nicht.
Und apropos Spieß.
Und der Spieß selber eigentlich ist nicht stabil genug, also sowas. Also heutzutage also, lache ich darüber, also, wie ich das gemacht habe. Anscheinend war für mich überhaupt nicht wichtig.
So, jetzt aber. Das letzte Puzzlestück im Rechercheabgleich. Das ist ja die Frage nach dem Entstehungsjahr. Wann hat Mehmet Unay das Logo für diesen Flyer gezeichnet?
Ja, also ja, kann ich sagen, vor 89, also 86, 87 muss es sein, wenn ich das gezeichnet habe.
Die Kinnlade, die ist aber am Boden, sag ich euch. Das passt auch perfekt. Mehmet Unay findet selbst nicht mal, dass das Döner-Logo das geilste ever ist.
Aber es gibt noch einen ganz bestimmten anderen Grund, weswegen er es nicht für sich claimt.
Sogar werde ich nie sagen, das ist meine Zeichnung oder sowas mit Stolz. Also, weil Erfolg gehört mir nicht. Das ist nicht mein Werk, ist der Erfolg.
Weil er es nicht als sein Gesamtwerk sieht. Weil dann nach ihm noch jemand gekommen ist und den Schriftzug dazu gepackt hat. Und der ist ja mindestens genauso iconic wie das ganze Logo selbst. Wenn ich die Schrift irgendwo anders sehen würde, würde ich sofort denken, hä, das ist die Schrift vom Döner-Logo.
Jemand hat das benutzt und verbreitet.
Ich verstehe schon. Und dieser jemand, der vielleicht Copy-Paste gemacht hat, weil es einfach mal wieder schnell gehen musste, so wie wir es ja auch schon vermutet haben, der hat halt genauso seinen Anteil zum Erfolg des Logos geleistet wie Mehmet Unay.
Genau, das Bild ist ja nicht, weil das Bild so schön ist, so geworden. Deswegen haben wir auch überhaupt keine Schmerzen dabei, wenn das Bild jetzt irgendwie durch die Decke geht. Aber das, wie er schon richtig sagte, das ist ja genau auf den Punkt gebracht. Das Bild ist ja nicht, weil das Bild gut ist oder handwerklich gut gemacht wurde, so durch die Ecke gegangen, sondern weil es halt ein Kulturgut verkörpert.
Ihr seid gemeiner zu dem Bild, als es sein muss.
Ja. Nein, das ist die Wahrheit eigentlich. Das ist keine Gemeinheit.
Als ich damals zum allerersten Mal angefangen habe, mir diese Frage zu stellen, sie zu googeln, da habe ich mir ja so eine cute Home-Story gewünscht. Und jetzt kriege ich sie ja irgendwie doch, auch wenn sie ganz anders ist, als ich sie mir vorgestellt habe. Unser Dönermann ist einfach Teamwork. Die Summe diverser Handlungen von diversen anonymen Menschen, die einfach mal etwas gemacht haben, ohne groß über die Auswirkungen nachzudenken. Da ist zum Beispiel die Person, die den Ursprungskoch für den Letraset-Bogen AA132 gezeichnet hat. Grüße gehen by the way raus an dich. Michael wird dich sicher auch noch irgendwie ausfindig machen. Dann natürlich Mehmet Unay, der den Koch zum Dönermann gemacht hat. Verdrehtes Messer hin oder her. Und dann natürlich noch die Person, der die Zeichnung aufgefallen ist und die den Schriftzug dazu gebastelt hat. Und dann das Logo wahrscheinlich auf eine Druckplatte für Dönertüten gepackt hat, weil jetzt plötzlich ein Bedarf für sowas da war. Weil der Döner unstoppable wurde. 3 Jahre waren wir auf der Suche. Und jetzt haben wir endlich den Mann gefunden, der einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass der Döner so iconic wurde. Der quasi die Welt ein bisschen besser gemacht hat. Und für den es okay ist, damit nicht in Verbindung gebracht zu werden.
Innerlich, dieses Stolz hat man, also kann ich nicht lügen, natürlich. Also freut man sich, aber irgendwie so eine Art ernst und lustig, also irgendwie, also steht man dazwischen. Mindestens hat man was gemacht und viele Leute benutzen das. Natürlich freut man sich, also werde ich nicht sagen, ich bin sauer oder ich schäme mich oder will ich damit nichts zu tun haben, nein. Ich kann jeder mit Stolz sagen, was ich gemacht habe.
Die Geschichte hinter dem Döner-Logo von Aileen Doan mit Lea Dakowski und Michael Badlewski. Redaktion Elisabeth Fee und Till Ottlitz. Eine Produktion von Kugel und Niere und dem Bayerischen Rundfunk 2025.
Das war eine Stundenversion vom Podcast Döner Papers. Alle 6 Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bei der Recherche passiert noch einiges, das in diese Stunde gar nicht reingepasst hat. Es geht zum Beispiel noch um Gastarbeiter in Deutschland. Gerade haben Sie ja gehört, dass der Erfinder des Logos gefunden wurde. Es tut sich aber auch noch was bei den Rechten an dem Döner-Logo. Mehr gibt's im Podcast. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
Servusla, ich bin Carrie Kremer. Und früher war ich ein Riesenfan von Andreas Gabayé. Ich war damals Nürnberger Volksfestkönigin, hatte 29 Dirndl im Schrank und einen gar nicht mal so kleinen Crush auf einen der größten Stars der Volksmusik. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, was singt er da eigentlich? Das war der Anfang von meinem persönlichen Breakup mit Andreas Gabayé. In meinem neuen Podcast Gabayé hinter der Lederhose versuche ich rauszufinden, was dran ist an den Vorwürfen gegen ihn. Also Sexismus, Homophobie und Nähe zu rechts außen. Wir sprechen mit Fans, Kritikern und am Ende auch mit ihm. Denn ich will wissen, kann ich Gabayé guten Gewissens wieder hören oder nicht? Gabayé, hinter der Lederhose. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.